Guten Morgen, schön, dass wir uns noch einander haben, dass wir noch nicht zu Hause sitzen vom Fernsehen und glotzen, sondern dass wir uns einander angucken können. Ja, und ich freue mich, dass ich euch sehen darf heute Morgen und dass ihr noch ausgeschlafen seid und ganz glücklich seid und gesund seid und ja, vielleicht die Haare ein bisschen länger geworden bei dem einen und dem anderen, weil die Friseure zu sind, aber das macht nichts. Wir werden langsam so Hippies. Und wohl wieder glücklich. Ja, die Hippie-Zeit. Ich kenne diese Zeit. Also ich habe lange Zeit schulterlange Haare gehabt und war glücklich. Verstehst du? Und ein bisschen durchföhnen und topieren und dann wird man frisch und lebendig. Mein Thema heute ist, lebe nach dem Plan Gottes oder im Plan Gottes. Jeder hat so einen Meisterplan von Gott. Jeder ist anders. Der eine hat Locken, der andere hat keine Locken. Der eine hat Krauselhaar, verstehst du, auch das ist so schön, verstehst du, wenn man Krauselhaare hat und Stoppelhaare. So, wir sind Originale und darüber will ich heute sprechen. Jeder Einzelne ist was extra und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen einander sehen. Auch wenn wir nur einander zuwinken und sagen Hallo und so weiter, dass ich weiß, es gibt noch Gläubige, es gibt Geschwister, die mit mir zusammen den Weg gehen. So, ich will über das Leben sprechen, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat uns nicht als Einzelwesen geschaffen. Gott hat uns als Gemeinschaft geschaffen, als eine Gruppe. So, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, hat er gesagt. Und wir wollen daran arbeiten, an dem Plan Gottes. Was will Gott von unserem Leben? Soll ich Single sein? Soll ich Einzel sein? Einzelwesen sein? Das ist nicht gut. Wir müssen uns ergänzen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, nur nebenbei. Und der Plan Gottes. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns, ob wir das glauben oder nicht. Jeder Einzelne ist ein Original und für was Bestimmtes bestimmt. Wir haben eine Bestimmung, eine Berufung, die können wir uns nicht aussuchen. Das ist uns gegeben, mit auf dem Weg. Das bringen wir mit unserer Geburt. Schon das Diagramm Gottes ist in unserem Leben geschrieben. Ein Leben, das er für uns geplant hat, schon von Ewigkeit her. Wir sind geplant vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch diese Welt gar nicht. Da gab es unser Sonnensystem noch gar nicht. Unser Sonnensystem kam erst viel, viel später. Aber Gott hat uns vor Grundlegung des Universums geplant. Mich wollte der liebe Gott haben. Ich weiß nicht, was du denkst, aber mich wollte er haben. Dass ich mich durchsetze, dass ich mein Sperma so stark ist, dass ich sage, ich will mich bei meiner Mutter einnisten und ich habe einen Plan und so weiter und ich habe mich eingerüstet und ich bin gekommen. Gott hat mich gewollt. Lebe im Plan Gottes. Und in meiner Bibel heißt es, Psalm 23, da steige ich ein, im Angesicht meiner Feinde will Gott den Tisch decken. Und ich habe eine ganze Menge Feinde. Viele haben nicht gewollt, dass ich geboren werde. Bei dir wahrscheinlich auch so. Du solltest abgetrieben werden, du solltest gar nicht zur Welt kommen, weil wir waren vielleicht noch im Krieg gerade, im Aufbau. Meine Eltern haben vielleicht kein Geld gehabt, was weiß ich. Und ich sollte nicht kommen. Und ich bin doch gekommen. Halleluja. Und jetzt bin ich da. Und ich habe eine Existenzberechtigung. Jeder Einzelne von uns hat eine Existenzberechtigung vom lieben Gott. So, im Angesicht meiner Feinde deckte den Tisch. Ihr habt diese Tage über die äußeren Feinde gesprochen. Da kannst du schon einiges tun gegen diese äußeren Feinde. Da kannst du sagen, ich schalte ab. Ich kümmere mich nicht darum. Aber die inneren Feinde, die sind die schlimmsten Feinde, die inneren Feinde, die mir zusetzen, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und so weiter, wo man immer diskriminiert wird, Komplexe eingeredet bekommt, im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch, Halleluja. Im Angesicht meiner Komplexe, ja, ich bin nur Weible und ich bin nur ein Männle, verstehst du, ich bin das und ich bin jedes. Oder im Angesicht meiner Vergangenheit, was alles in meinem Leben gewesen ist, Gott deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Vergangenheit. Ich kann Murks gemacht haben, kann einen Fehler gemacht haben, kann versagt haben, habe so viele Gelegenheiten verpasst, hätte ich bloß nicht so lange geschlafen, wäre ich früher aufgestanden und so weiter, dann wäre manches anders in meinem Leben gelaufen. Aber jetzt, diese Versäumnisse, ich muss damit leben. Und im Angesicht meiner Feinde, das sind also diese geistigen Feinde, deckt Gott den Tisch. Er sagt, ich mache das alles wieder gut. Irgendwie kriegt man das schon, wir beide hin, also Gott und ich. So, im Angesicht meiner Widerstände und Widersprüche, was ich habe. Und jeder Mensch hat Widersprüche mit sich selbst. Also das eine mag ich, das andere mag ich nicht, verstehst du? Wie auch immer. Gott will uns gut bedienen, er ist so ein guter Kellner und deshalb, ich gebe auch dem Herrn den Zehnten gerne ganz am Anfang, weil ich möchte gut bedient werden von diesem göttlichen, himmlischen Kellner. Im Angesicht, in der Gegenwart meines Ist-Zustands deckt Gott den Tisch. Halleluja. Gott hat dein Leben geplant. Gott hat gute Absichten mit jedem von uns. Er will, dass alle gerettet werden, dass alle in den Himmel kommen, dass allen geholfen wird. Gott hat nicht Gedanken des Leides. Das ist der Teufel, was uns immer einredet, dass wir arm sein müssen, dass wir schwach sein müssen, dass wir krank sein müssen. Gewiss, ich werde über die Schwäche sprechen, dass wir durch die Schwäche stark sind. Aber ich muss nicht unbedingt schwach sein. Ich kann positiv mein Leben sehen. So, bevor wir an das Thema rangehen, ich will den Schutt und die Trümmer wegräumen, die Schuld dies und so weiter, die Sünde, dass die beseitigt ist, das kann man ganz schnell abhaken. Vater, vergib mir meine Sünden. Amen. Und es ist schon vergeben. So schnell kannst du die Vergebung haben, da musst du nicht büßen, da musst du nicht auf die Knie rutschen, da musst du nicht ein Kreuz tragen. Du musst nur sagen, Vater, vergib mir meine Sünden. Und da haben wir schon die Vergebung. Und Sünde ist pauschal. Am Kreuz hat Jesus ausgerufen, Vater, vergib ihnen, also dir, mir, uns allen, die Sünde, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr habt nicht gewusst, was ich getan habe, als ich gesündigt habe, Fehler gemacht habe. So, belasse dich nicht mit deiner Vergangenheit. Lass vom Heiland all diese negativen Dinge aus deinem Weg räumen. Und wir müssen vergessen lernen. Lebe im Plan Gottes, ist mein Thema, dass du manche Sachen liegen lassen. Nach mir die Sintflut. Du musst cool werden, richtig cool. Dass du sagst, ich plag mich nicht mit meiner Vergangenheit. Ich komme aus einem sozialen, negativen Haushalt oder ich bin arm aufgewachsen, bin in der Sowjetunion geboren womöglich. Ja, ich bin nicht auf dem Mond oder im Himmel geboren. Ich bin hier auf dieser Erde geboren und in einem Dreckhaufen. Vor dem Haus war bei uns ein Misthaufen sogar. Verstehst du? Ich musste damit leben und mich abfinden, dass der Misthaufen vor der Tür war. Da hat man alles aus dem Stall rausgeschmissen. Verstehst du? So lebten wir. Ihr lacht es vielleicht, verstehst du? Aber ich kenne das Landleben. Ich bin auf dem Land groß geworden. Andere sind in der Stadt groß geworden. Hier in Berlin vor ein paar Jahren wurden Kinder in der Schule, in der Grundschule gefragt, Kinder, wo kommt die Milch her? Dann haben die Kinder gesagt, aus der Fabrik. Verstehst du? Die Leute wissen nicht, dass es Kühe gibt und Rindviecher gibt oder wie man diese Tiere auch alle nennt. Ja, belasse dich nicht mit irgendwelchen negativen Dingen. Die Schuld der Vergangenheit. Wir Deutsche, was wir alles angestellt haben, um Himmels Willen. Was haben die Amerikaner angestellt mit den Indianern? Was haben die Russen mit der Ukraine gemacht? Und was hat, oder Stalin gemacht da mit den ganzen Europäern? Und jedes Land hat Dreck am Stecken. Und deshalb, ich plag mich nicht mit der Vergangenheit. Das war so. Und das wird immer wieder geben, dass Leute da negative Dinge anstellen. Ich plag mich auch nicht vor der Angst vor der Zukunft. Was kommt nach Corona? Ich weiß, was nach Corona kommt. Der Heiland steht bald vor der Tür. Das wird passieren. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem wollen wir eingehen und Gemeinschaft miteinander halten. Weißt du, diese globale, weltweite Versuchung, was wir gerade im Augenblick erleben und durchleben, das ist von Gott zugelassen. Aber ich plag mich nicht darum, was da passiert. Jetzt geht die Impferei, dass Menschen geimpft werden. In Indien werden 300 Millionen Leute in den nächsten paar Monaten geimpft. Die haben so viel Impfstoff. Verstehst du? Und wenn es denen hilft, ist es gut. Wenn es ihnen nicht hilft, ist es auch gut. Aber die ganze Impferei, weißt du, wir müssen selber entscheiden über unser Leben. Was mache ich und was mache ich nicht? Ich entscheide, das ist mein Körper. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So lebe im Plan Gottes. Wisse, was du willst und was du kannst, wozu du geschaffen bist, was deine Bestimmung ist. Manche sind gegen Grippe geimpft worden. Und warum so? Und Corona ist auch nichts anderes wie ein Schnupferle oder wie eine Grippe. Verstehst du? Das macht mir gar nichts aus. Also ich lebe damit und ich plage mich nicht, ich mache mir keine Gedanken. Aber wenn es geht, wenn es möglich ist, will ich mich nicht impfen lassen. Nur nebenbei muss ich nicht, verstehst du? Ich muss nicht alles schlucken und alles fressen und alles in mir aufsaugen. Ich kann wählen, lebe im Plan Gottes. Gott hat uns Autorität gegeben, dass wir Ja sagen und dass wir auch Nein sagen können. Und uns keine Gewissensbisse machen. Gott ist größer als unser Gewissen. Geschwister, das steht in der Bibel. Ich muss mir kein Gewissens machen. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? So viele Leute rufen mich an. Bruder, wenn du das, soll ich mich impfen lassen? Hast du ein prophetisches Wort deswegen? Ich suche auch gar kein prophetisches Wort deswegen. Weil ich habe meinen Kopf, ich habe meine Gedanken, ich habe meine Gefühle, ich kann berechnen. Und ich sage, warum ich jetzt nicht impfen lasse, ist nur, weil mir dieses Mittel noch nicht genug erforscht ist. Wäre es besser erforscht, getestet. Normalerweise braucht man 10-11 Jahre, bis man ein Impfstoff die Leute anwendet. Und ich will kein Versuchskaninchen sein. Jetzt noch nicht. So, und wenn es 300 Millionen Inder sich impfen lassen jetzt, okay, ich freue mich, dass ihr endlich mal irgendwo aus dieser ganzen Patsche rauskommt. Und Geschwister, es kommt genau das, was die Bibel sagt, es wird zwei Klassengesellschaft geben. Die einen, die geimpft sind, die können ins Restaurant gehen, ins Kino gehen und essen und sowas, weiß ich. Das sehen sie schon. Das wird natürlich nicht kommen. Das ist also nur Beschwichtigung. Lass dich von den Politikern nicht belügen. Was in der Bibel steht, das wird kommen. Dass du weder kaufen noch verkaufen kannst. Du wirst nicht in den Supermarkt reingelassen, es sei denn, du hast deinen Ausweis, ich bin geimpft. Nur als Beispiel. Aber lebe. Lebe damit, gestalte dein Leben, lebe im Plan Gottes. Das Leben geht weiter. Auch wenn 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der anderen Seite fallen. Lebe dein Leben weiter. Du bist nicht für die Erde geschaffen, du bist für den Himmel geschaffen. Geschwister, und das ist so wichtig. Ich möchte ein paar Erkenntnisse weitergeben, warum ich da gar nichts, kein Drama mache, verstehst du, für diese Welt. Diese Welt geht sowieso verloren oder den Bach runter. Wird eines Tages genauso sein wie die Venus oder der Mars oder der Jupiter, verstehst du, kahler Planet. Da war mal Wasser, da war mal Leben, da ist mal was gewesen, eine Zivilisation. Das wird auch die Erde sein. Das Erste vergeht, der Himmel wird vergehen und die Erde wird vergehen. Das heißt, diese Systeme werden vergehen, die werden eines Tages nicht da sein, aber ich werde nicht vergehen. Gott hat in mir das ewige Leben hineingelegt und taste seine Seele nicht an. Der Teufel kann alles mit uns machen, sogar abschlachten. Aber taste seine Seele nicht an. Verstehst du? Du solltest die Bibel kennen und die Bibel verstehen. Du bist also nicht für die Vergänglichkeit geschaffen, du bist nicht für den Tod geschaffen, du bist nicht für die Krankheit geschaffen, du bist nicht für die Armut geschaffen, du bist nicht für die Probleme geschaffen, du bist nicht für die Schwierigkeiten geschaffen, du bist für die Herrlichkeit Gottes geschaffen, für den Himmel. Dass wir mit Christus eines Tages regieren, jubeln und singen. Vielleicht werde ich im höheren Chor singen und mein Akkordeon spielen und dirigieren. Was weiß ich, was ich da machen werde. Aber ich freue mich schon auf den Himmel. Ich bin für den Himmel geschaffen und nicht für die Erde. Lebe im Plan Gottes. Dann wirst du ganz anders leben. Dann wird das Sterben dir kein Problem machen, ob du lebst oder stirbst, du bist des Herrn. Wir sind für die Zukunft geschaffen, für das Leben, für den Thron Gottes bestimmt. Das ist unsere Bestimmung, ihr Lieben. Wir sind zum Mitregieren geschaffen, zum Lob und zur Verherrlichung Gottes. Wir sind zur Freude geschaffen, nicht zur Traurigkeit. Jetzt geht die Welt unter, mein Gott, was soll ich da machen? Nein, zur Freude, zum Frieden. Ich bin zur Gesundheit geschaffen, zur Herrlichkeit geschaffen. Ich sollte einen Leib haben, wie Jesus gehabt hat, verherrlicht, dass ich durch die Wand sogar gehen kann. So was werde ich haben, wenn ich dann auferstehe und am Tag der Auferstehung. Ich werde sogar von einem Planeten zum anderen fliegen. Das wird passieren, ich muss vorstellen, ohne Flügel. Ich muss nur sagen, ich möchte jetzt auf dem Jupiter. Und dann bin ich dort auf dem Jupiter. Hinter der Schöpfung steht der Schöpfer. Und das ist das Großartige für mich. Hinter der Schöpfung steht der Schöpfer. Halte ich daran fest. Und ich bin sein Geschöpf. Ich bin seine Händewerk. Gott hat mich eigenhändig hergestellt. Die Natur draußen, die Pflanzen, die Tiere, die Fische, die Vögel, die sind nicht eigenhändig von Gott geschaffen. Damit du nicht erschrickst, ich will nur die Wahrheit sagen, damit du die Schöpfungsgeschichte verstehst. Gott sagte, und die Erde bringe hervor. Und dann sind die Kräuter gewachsen, da ist der Urwald entstanden. Amazonas, Kongo-Gebiet, da ist alles nur gewachsen, da sind die Tiere. Das Wasser, plötzlich wimmelt es von Fischen, plötzlich ist der Himmel voller Vögel. Die Erde bringe hervor. Aber Gott hat mich und dich eigenhändig geschaffen. Halleluja, ich bin seine Hände Werk. Lob und Dank. Und so, es gibt keinen Topf ohne einen Töpfer. Es gibt kein Hufeisen ohne den Schmied. Es gibt keinen Computer ohne Konstrukteur. So, ich bin seine Hände Werk. Ich bin nicht irgendwo ausgebuddelt worden aus der Erde, aus dem Lehmhaufen und nachher ein bisschen geformt. Es gibt kein Auto ohne einen Hersteller. Egal was für eine Marke. Jedes Auto hat einen Hersteller irgendwo in der Fabrik und jedes Auto ist anders. Der andere mehr Kilometer, der andere weniger Kilometer, der andere ein paar Kratzer mehr, der andere ein paar Kratzer weniger. Wir Menschen sind ein Wunderwerk Gottes, wir sind was Einmaliges. Lebe im Plan Gottes, ist meine Botschaft heute. Verstehe die Schöpfung, wir sind etwas Besonderes. Die Krone der Schöpfung. Das kannst du manchen Leuten nicht sagen, weil die an Evolution glauben und sehen in den Mist der Schulweisheit. Ja, aber wir sind etwas Besonderes. Der Zweck der Schöpfung ist die Offenbarung Gottes, die Herrlichkeit Gottes, weil wir sollen eines Tages mit Christus regieren. Stell dir mal vor, du bist ein Regent, eine Beamtin, ein Beamter im Himmel, Halleluja, beim lieben Gott, ein Offizier, ein General, und wir werden über die Engel herrschen. Halt dich fest, schnall dich an. Jeder Gläubige, der im Himmel ist, wird über die Engel herrschen. Und jetzt lernen wir hier, über den Teufel zu herrschen auf dieser Erde. Denn wir müssen ja lernen, zuerst mal über die negativen Dinge zu herrschen. Und dann kriegen wir das andere auch noch unter unsere Füße. Gott will sich jemand zeigen, oder er will dich jemand zeigen und sagen, guck mal, das ist meine Händewerk. Ist das nicht ein schönes Gefäß? Ist das nicht ein schöner Krug? Ist das nicht ein schöner Deckel? Verstehst du? Ist das nicht etwas Wundervolles, was ich gemacht habe? Und die unsichtbare Welt soll dich bewundern eines Tages. Wir sind seine Hände, Werk zur Bewunderung, zur Anbetung, zur Verherrlichung, zur Verklärung Jesu oder Gottes. Er will sich jemand mitteilen. Er will mit jemandem Gemeinschaft haben. Er hat keine Gemeinschaft mit den Engeln. Die singen ihren Chor, heilig, 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 heilig ist der Herr, und dann jubeln sie weiter. Aber wir sind zur Verherrlichung Gottes geschaffen, zum Lob Gottes. Wir sollen das machen, diese Aufgabe erfüllen, was der Luzifer eines Tages hatte. Der war der Anbetungsengel. Alles, was zum Thron Gottes wollte, musste bei ihm vorbeigehen. Bittchen, 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 verstehst du? Hat er dann gewirtschaftet. Und das wird unsere Aufgabe sein, dass, wenn irgendetwas im Himmel, in der unsichtbaren Welt, im Jenseits, in den Jahren, Milliarden, oder wie lange es auch sein wird, passiert, wir werden das bestimmen und dirigieren. Dazu hat Gott uns geschaffen. Gott will zuerst einmal jetzt so viel Gutes noch an uns tun, hier auf dieser Erde. So vieles, ja, vollenden. Wir sind noch nicht fertig. Manche Leute denken, wir müssen die Schöpfung verbessern. Die Schöpfung braucht nicht verbessert zu werden. Wir sind vollkommen und wir werden vollendet durch die Gnade Gottes. Halleluja. Wir sind auf dem Weg der Vollendung für den Thron bestimmt und wir werden schon im Himmel erwartet. Wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort, singen wir. Die Schöpfung war nötig zur Offenbarung der Liebe Gottes, zur Selbstverklärung, Selbstverherrlichung des Herrn. Dazu war die Schöpfung nötig, dass er ein Wesen macht. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Also wenn du Gott sehen möchtest, du musst dich nur selbst im Spiegel anschauen. Und das ist Gott. Mit Schwächen und Stärken. Und zwar verkleidet in der Niedrigkeit. Jesus hat sich selbst erniedrigt, ist auch ein Mensch geworden. Durch die Schöpfung ist Gott persönlich geworden, zu uns gekommen. Der ewige Gott hat alles, was außer ihm existiert, ins Dasein gerufen und dich so schön geformt. Ein bisschen runder, den anderen ein bisschen eckiger, ein bisschen schlanker, ein bisschen kleiner und größer, was auch immer ist. Er will seine Güte an uns weitergeben. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. So steht es in Psalm 23 weiter. Im Angesicht meiner Feinde und dann mein ganzes Leben lang. Und ich habe ein ewiges Leben. Ich habe vor meiner Geburt Leben gehabt. Ich habe bei meiner Geburt Leben bekommen. Und ich werde Leben nach meiner Geburt haben. Oder nach meinem Tod, nach meiner Wiedergeburt. Das nehme ich mit in der Ewigkeit. Ich bin von Anfang an von Gott gewollt. Und so weiter. Und das, was Gott alles in mein Leben hineingelegt hat, das kann ich gar nicht verbrauchen. Das kann ich hier nicht verbrauchen. Deshalb, ich soll gar keine Schätze sammeln. Das haben wir die letzten Tage gehört. So, Gottes Eigenschaft ist immer geben, 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 geben. Und wir müssen nur nehmen. Uns beschenken lassen. Und einfach sich freuen, Herr. Auch das, auch jenes hast du mir anvertraut. Und dass du mir das alles zutraust, preis Gott. Gott ist ein Geber. Und Satan ist ein Dieb. Kannst du Amen sagen? Er ist ein Dieb, ein großer Dieb sogar. Der kommt zum Stehlen, zum Mordern und zum Lügen, kommt nur her. So, er gibt uns immer das Richtige im richtigen Augenblick. Lebe im Plan Gottes. Das ist mein Grundgedanke. Gott gibt dir immer im richtigen Augenblick. Er gibt dir was nicht zu früh und nicht zu spät. Das ärgert mich manchmal. Ich muss euch ehrlich sagen, das ärgert mich. Ich möchte gerne schon 3 Monate voraus. So, dass ich weiß, aha, mit dem kannst du jetzt wirtschaften und haushalten. Aber Gott gibt just in time. Warum? Ich sage dir das auch warum. Damit der Teufel uns nicht stehlen kann. Damit die Gottlosen uns nicht beklauen. Damit die Gottlosen uns nicht zerstören können. Deshalb gibt er uns Gott, gerade wenn ich es brauche. Und das ist das Schöne dabei. Und ich darf den Vater unser bitten. Da muss ich sogar bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Täglich, jeden Tag muss ich meinen Manna auflesen, jeden Tag muss ich meine Bibel nachschlagen, jeden Tag muss ich ein Gebet sprechen, jeden Abend und jeden Morgen. Verstehst du? Ich kann nicht mal für Stunden planen mein Leben. Es begab sich. Plötzlich, es begibt sich. So, Gott ist unser Versorger. Wir leben im Plan Gottes. Wir müssen nur nehmen können. Und das ist ein Kunststück, das Nehmen. Wie nimmt man? Wie nimmt man? Und da will ich ein paar Wahrheiten sagen und zeigen, was Gott mich gelehrt hat. Du musst zuerst einmal lernen, auf sein Wort zu gehorchen. Der Petrus kommt nach Hause, nach der Fischerei, und er sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann schaut der Heiland ihm in die Augen und sagt, Petrus, und jetzt fährst du auf zur Mitte im See und dort wirst du fangen. Wirf deine Netze zu Rechten aus und so weiter. Dann wirst du was fangen. Wir müssen lernen, zuerst einmal dieses Nehmen, ihm zu gehorchen aufs Wort, was er euch sagt, das tut. Einfach rausfahren, auch wenn es nicht die Zeit ist, auch wenn es jetzt ungünstig ist, auch wenn wir keine Möglichkeiten haben und so weiter. Jetzt fahre ich mal raus, auch wenn dort kein Fischlein sich verläuft. Denn nach meinem Fischerlatein weiß ich, dass es so Mittagszeit auf dem Meer draußen keine Fische sind. Nur nachts schwimmen da irgendwo. Aber was macht Petrus? Er gehorcht. Heiland, Befehl, ich folge dir. Lebe nach dem Plan Gottes. Warte immer auf die Anweisungen des Herrn, was er dir sagt. Füll die Krüge mit Wasser. Gott will immer das Beste für unser Leben und er will uns nicht mit Reste und Abfälle abspeisen. Er gibt uns immer die richtige Speise im richtigen Augenblick. Wir kriegen nicht immer Kuchen. Ist Kuchen auch gar nicht gesund. Dann gehen uns die Zähne kaputt. Nur nebenbei. Gott gibt uns das Richtige im richtigen Augenblick. Und du musst auch nicht frustriert sein, wenn es nicht viel ist. Da sagt der Herr Jesus seinen Leuten, da sitzen vielleicht 20.000 Leute in dieser Versammlung, dort am Berg, am See Genezareth, und dann sagt er, gebt ihr den Leuten was zu essen. Was, wir? Wir haben doch nichts. Nur über 200 Denare in der Kasse, aber was ist das für so viele? Und da kommt der kleine Bub mit 5 Broten, 2 Fischen, und der kleine Bub stellt sein Vermögen dem Heiland zur Verfügung und weiß, was da passiert. Da sind Tausende satt geworden, da bleibt noch was übrig. Du sollst das gebrauchen, was du hast. Das ist der Plan Gottes für dein persönliches Leben. Gebrauche nicht, was du nicht hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Geld abheben und für die Mission was spenden. Aber wenn du was hast, dann solltest du für die Mission und für das Reich Gottes spenden. Du solltest das tun, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Die Maria Magdalena, wir haben kürzlich darüber gesprochen, sie tat, was sie konnte. Was ihr gegeben war, was sie erwirtschaftet hatte. Und das hat sie Jesus anheimgestellt. Gott segnet jeden nach seiner Art. Das ist so wichtig, lebe im Plan Gottes. Den Spatzen segnet er wie ein Spatz. Den Affen segnet er wie ein Affe. Und den Schwein segnet er wie ein Schwein. Ja, wir sagen Schwein, aber das Schwein hat diesen Namen sich nicht rausgesucht. Aber wir geben den Tieren solche komischen Namen. Der Mensch gab es, verstehst du? Aber Gott hat die Schweine auch gesegnet. Und die Elefanten und was weiß ich, und die Krokodile und die ganzen Tiere. Gott hat die Tiere gesegnet, jeden nach seiner Art. Der eine kann Bäume kraxeln und der andere kriegt wie Maulwurf unter die Erde. Gott segnet jeden nach seiner Art. Lebe im Plan Gottes, verstehe das Geheimnis des Lebens. Ja, ich habe sehr viel meditiert und ich habe gerne meditiert, bin manchmal weggefahren in so Berghütte irgendwo, mich eingeschlossen und einfach nur geschlafen und nachgedacht. Was ist das Leben? Warum lebe ich? Und so weiter. Und Gott hat mir gezeigt, er segnet jedem nach seinem Charakter, jedem nach seinem Temperament, jedem nach seinem Vermögen. Der eine hat viel, der andere wenig. Und wer nicht viel hat, der soll auch nicht viel geben. Aber wer viel hat, der soll auch viel geben. Nur nebenbei. Gott segnet jeden nach seinem Format. Wie der ist, mit seinem Temperament, mit seiner Art. Ein Sanguiniker, der schwätzt die ganze Zeit. Und ein Choleriker, der geht durch dick und dünn. Und ein Melancholiker, der heult die ganze Zeit. Und ein Phlegmatiker, der will nichts tun. Aber Gott hat all die Apostel, wenn die Apostel angucken, jeden Apostel, jeden Jünger auf seine Art gesegnet. Und sie haben ihren Dienst fantastisch getan. Wir sind Geschöpfe. Weißt du, Gott will, dass wir so dienen, wie er uns bestimmt hat. Und dann segnete die Art und die Art ist so geblieben, wie sie war. Der Ferkel ist Ferkel geblieben. Und die Kuh ist eine Kuh geblieben. Und der Löwe ein Löwe. Und das hat sich nicht mehr vermehrt. Und wenn du dann versuchst, Tier und Pferd und Esel zu kreuzeln, dann kriegst du Maultiere. Aber die können sich wieder nicht vermehren, nur nebenbei. So, also Gott hat jeden auf seine Art gesehen und wir sollen uns nicht kreuzen und uns vermehren und was anders versuchen zu sein. Wir sind Gottes Geschöpfe, die nicht nur das Dasein erhalten sollen, sondern wir sollen Gottes Willen tun, Gottes Geist entfalten lassen. Lebe nach dem Willen Gottes und frage mir wieder, ist das der Wille Gottes für mein Leben, dass ich ein Kätzchen bin oder Mäuschen oder Versuchskaninchen, eine Ratte. Ja, was würden die Menschen tun? Viele Leute sind gegen Tierversuche. Ich bin nicht gegen Tierversuche. Ich bin dankbar, dass es Tiere gibt, dass man dann versuchen kann. Die kann man testen, wie die Medikamente und so weiter, bevor man an Menschen diese Tests vornimmt. Und ja, ich bin eine Ratte, eine Versuchstierchen. Lebe nach dem Willen Gottes, wie er es will, wie er zulässt. Den einen lässt er weiterlaufen, der hat mehr Freiheit, der hat mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Und der andere, der ist ganz eng, als Pharisäer. Da kann ich nochmal über den Tellerrand rausgucken. Gott gibt jedem den Rahmen und Gott sah, es war sehr gut. Sehr gut. Ja, jeden nach seiner Art, jeder wird gesegnet, so wie Gott erwählt und bestimmt hat, wie er ins Dasein gerufen hat, wie er es gemacht hat. Ein Gefäß hat er zur Ehre gemacht, ein Gefäß zur Unehre. Aber wir möchten alles eine Blumenvase sein. Aber weißt du, viel wichtiger als eine Blumenvase ist ein Nachttopf. Ja. Wir brauchen viel mehr Nachttöpfe. Verstehst du, früher, heute haben wir Spülklosets. Aber Nachttöpfe, Gott hat jeden nach seiner Art geschaffen. Nein, ich möchte was anders sein. Nein, du kannst nicht was anders sein. Du bist von Gott bestimmt für eine ganz bestimmte Sache. Und da kannst du gesegnet sein. So viele Leute beten, oh Gott, segne mich, segne mich, segne mich. Nein, finde deinen Platz im Reich Gottes, im Willen Gottes und dann wirst du gesegnet werden. Das ist so wichtig. Nach der Bekehrung, nach deiner Wiedergeburt, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nach der Taufe, ist so wichtig, dass du deinen Platz im Reich Gottes findest. Was ist meine Berufung? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und Gott hat zu Elia gesagt, geh am Bach Krit und verbirg dich. Verstehst du? Der Prophet brennt für Gott, der will was für den Herrn tun, der will die Welt revolutionieren und auf den Kopf stellen, reformieren. Und er muss sich am Bach verstecken und mit den Steinchen spielen, da warten, bis da wieder ein Rabe kommt. Nach 18 Monaten, dann hört das Wasser auf zu rieseln und zu laufen, nur noch so kleine Tröpfchen kommen. Und dann sagt der Herr, geh zu der Witwe nach Sarepta, da ins Ausland, was für einen Juden, ja, furchtbar war, ins Ausland zu gehen, nach Sidon da hinten irgendwo, nach Sarepta. Und dann noch zu einer Witwe, die man selbst, ein Mann sollte eine Witwe versorgen und nicht, dass die Witwe den Mann versorgt. Jetzt geh mal zu der Witwe. Da selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Du wirst nur gesegnet, wenn du an dem Ort bist, in der Wohnung, wo uns in der Stadt arbeitest, den Beruf ausübst, was Gott für dein Leben gemacht hat. Du bist als Gaul geschaffen, verstehst du, und von Gott gesegnet als Pferd. Und jetzt arbeite wie ein Pferd und zieh den Karren. Und du bist nicht geschaffen als, was weiß ich, als Dackel. Verstehst du, als, wenn du als Pferd geschaffen bist, du hast eine bestimmte Berufung, bestimmte Kraft, bestimmte Gaben, bestimmte Befähigung und sei das, was Gott aus deinem Leben machen wollte. Geh an den Bach und verbirg dich. Gottes Schöpfung hat einen Plan. Gott will Originale haben und keine Kopien. Und Originale entstehen, und in dem Einsatz des Lebens, ich mache das, was ich von Gott bekommen habe. Ich ziehe wie ein Gaul das durch, fertig, ob es einem passt oder nicht. Oder ich mache dies und jenes, verstehst du? Die Schlange muss nachher auf den Bauch kriechen, weil sie die Menschen verführt hat. Weil sie die Menschen in Not gebracht hat, das ist ein anderes Thema. Die Welt entstand nicht durch Zufall und die Schöpfung ist eine perfekte Organisation Gottes, da ist alles bis ins Detail geplant, da ist jeder vorgesehen, da ist jeder wichtig, wir haben in diesem Lied gesungen, gehört vorhin, da ist jeder Einzelne wichtig, du bist sehr wichtig sogar, du bist geplant für eine bestimmte Aufgabe, auch der Lump ist geplant für eine bestimmte Aufgabe, damit er den bestimmten Menschen auf die Nerven geht, damit er mehr in die Heiligung geht, sonst betet er nicht, sonst sucht er den Herrn nicht, verstehst du, aber wenn da jemand die ständig auf die Nerven geht. Oh, da gehst du auf die Knie, da rutscht du und sagst, lieber Gott, wie lange noch, wie lange noch? Tastest seine Seele nicht an. Das ist die Lösung in diesem ganzen Problem. Lebe nach dem Plan Gottes, ordne dich ihm unter. Alles, was die Leute sagen, das ist alles Zufall. Für mich gibt es keinen Zufall. Für mich gibt es keinen Zufall. Das ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Zufall, das ist Blindheit, Unwissenheit und Dummheit. Ich glaube an keinen Zufall, dass ich zufällig mit dir da zusammengerempelt bin, dass ich zufällig mit dir irgendwie Kontakt bekommen habe. Ich hätte auch mit jemand anders Kontakt kriegen können, aber ich habe mit dir Kontakt bekommen. Das ist kein Zufall, sondern eine Fügung und eine Führung Gottes. Das ist kein Zufall. Ich glaube nicht an diese Dummheiten. Nur Dumme können wirklich nur an Zufall glauben. Dass du gerade den Partner geheiratet hast oder in diesem Geschäft bist und diese Arbeit machst, ist kein Zufall. Das ist eine Fügung und Führung Gottes. Wir werden von seinem Geist geleitet und wir lassen uns leiten. Wenn wir uns nicht leiten lassen, dann rebellieren wir, murren, protestieren, hadern mit Gott. Warum hast du das zugelassen? Warum bin ich diesem Trottel da begegnet? Ja. Und wir sollten alles, was ganz normal sehen, dass Gott jeden geschaffen hat, ganz anders. Ich denke nur an ein paar Leute. Friedrich Händel, der schrieb sein Oratorium, den Messias, in 3 Wochen hat er durchgeschrieben. Tag und Nacht fast nicht geschlafen, hat sein Dings durchgeschrieben und dann hat er 4 Tage danach geschlafen. Verstehst du? Aber dann ist dieser Messias entstanden. So auch Gott. Gott arbeitet planmäßig, der arbeitet mal durch, ein paar Nächte. Ich weiß nicht, wie es bei dir gemacht hat, aber bei uns musst du auch manchmal durcharbeiten. Tag und Nacht. Gott lässt und überlässt nichts dem Zufall. Alles ist genau organisiert, bis ins kleinste Detail. Sogar die Haarfarbe und die Haare sind gezählt, nummeriert sind sie alle. Die Augenfarbe, alles ist nummeriert. Weißt du, Gott hat alles perfekt in unserem Leben gemacht. Da ist nichts zu viel, da ist nichts zu wenig. Wenn ich nur an die Erdachse denke, die Erdachse hat die und die Neigung, ein paar Grad mehr, dann haben wir Katastrophe auf dieser Welt. Dann vertrocknet alles, verbrennt alles oder erfriert alles. Alle Meisterwerke haben einen Plan und du bist ein Meisterwerk Gottes. Halleluja, Lob und Dank. Ein Meisterwerk Gottes. Und die Werke großer Künstler sind nach ganz perfektem Plan entstanden. Manche sogar nachts im Traum. Ich denke nur an die Formeln von Einstein. Oder Mozart hat seine Partituren im Geist nachts gesehen. Und dann hat er nur noch nachgeschrieben, schnell, ganz hastig. Ja, der muss ja nur abschreiben. Verstehst du? Aber der Plan, der war da. Oder Michelangelo. Wir wissen von ihm, dass er manchmal sich so Marmorklotz angeguckt hat. Und dann sagte, auf dem kann ich das und das machen. Und dann wurde einmal gefragt, als er da an einem Kunstwerk arbeitete. Ich sage, ich schlage nur weg, sagt er, was nicht dazugehört. Ich schlage nur weg, was nicht dazugehört. Und das ist, was Gott macht. Ich schlage nur das weg, nimm das weg, was nicht dazugehört. Zu diesem vollkommenen Bild meines, deines, unseres Lebens. Ich schlage nur weg. Und er hat immer das Bild fertig gesehen. Ob das der junge David war oder was anderes auch. Diese Michelangelo-Kapelle in Vatikan. Die Bibel spricht immer, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Die Idee war schon da, bevor du da warst. Das Wort in der Bibel, ist es interessant, dieses Wort aus Johannes 1, Vers 1, dieser Prolog hier, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heißt, das Wort war hingewandt zu Gott. Richtig übersetzt. Das Wort war hingewandt zu Gott. Das war auf Gott ausgerichtet. Alles, was in unserem Leben passiert, hat eine Ausrichtung, einen Fixpunkt und das ist Gott. Dass er verherrlicht wird, dass sein Wille geschieht, dass alles ist auf Gott bezogen, alles mein Gott. Ich bin in Jerusalem, in einem Kibbutz, neben Jerusalem oder vor Jerusalem. Und da haben wir wir sind dort mit unserer Gruppe und dann sage ich, wir wollen das und das. Dann können Sie uns mit unserem Taxi bestellen, dann sagt sie, so Gott will und wir leben. Gut, dann wird sie dann ein Taxi bestellen, so Gott will und wir leben. Dann das nächste Mal, wir brauchen ein paar Decken, weil es so nachts oder abends kalt. Ich werde besorgen, Decken, so Gott will und wir leben. Und das ist für uns diese Frau, wir waren 2, 3 Tage dort, dann ist es die Frau geworden, so Gott will und wir leben. Aber wir sollten auch solche Menschen sein, so Gott will und wir leben. Vieles kannst du nicht in deinem Leben erreichen, weil es Gott nicht will und weil du nicht das Leben hast. Lebst gar nicht so lang. Manche sind schon mit 40 gestorben und manche mit 80 und manche sind über 100 Jahre alt geworden. So Gott will und wir leben. Aber diese Frau hat, ich sehe noch diese korpulente, starke Frau da an der Rezeption, so Gott will und wir leben. Immer, egal was du sie gefragt hast, so Gott will und wir leben. Und das ist, was auch der Jakobus sagt in seinem Brief, der Bruder von Herrn Jesus. Und wir sollen nicht sagen, ich will in diese Stadt ziehen und wohnen, ich will in dieser Familie das und das machen. Nein, du musst immer nur sagen, so Gott will und wir leben. Immer auf Gott gewandt, auf Gott bezogen. Das ist die Philosophie, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Lebe nach dem Plan Gottes, auf Gott zugewandt. Durch Zufall entsteht kein Programm, kein Plan, kein Haus, kann nichts gebaut werden. Und es braucht zu allem einen Plan. Und Gott hat eine Idee für dein Leben. Du sagst ja, das gibt es nicht, dass gerade das zu mir gekommen ist und das sich so ereignet hat und es ist so und so geschehen. Und die Planung ist eine Sache des Programmierers. Und Gott ist der Programmierer, der unser Leben programmiert, bis aufs Detail. Und zwar ganz einfach. Das Programm im Computer geht ganz einfach. Also 0 und 1 oder Ja und Nein. Und so sind die Programme, so werden die Programme Gottes in unserem Leben geschrieben. Und einfach ganz klein, Ja oder Nein, kalt oder heiß. Du kennst ja diese Geschichte von der blinden Kuh. Gott, der Programmierer, bestimmt, wer was wie zusammengehört. Die Materie kann sich nicht raussuchen. Ich möchte zu dem hier dazugehören. Nein, ich stelle ihn zu diesem Gestell hier, das Pult oder was auch immer ist. Die Materie kann sich nicht raussuchen, aber der Programmierer, der Chef, der Künstler, der kann das machen. Der kann es anordnen oder er kann es wegschaffen oder abschneiden. Und manchmal ist mehr, weniger oder weniger ist mehr. Eine Maschine funktioniert noch nicht, wenn sie in der Entwicklung ist. Und manchmal fragen wir uns auch selbst, oh Gott, warum funktioniere ich noch nicht richtig? Warum bin ich nicht in dieser Berufung, in dieser Aufgabe, in diesem Dienst, in dieser Funktion? Ja, du bist noch nicht vollendet, du bist nicht fertig. Du musst erst mal die Fabrik verlassen, dann musst du noch mal zum TÜV und untersucht werden, wie belastbar du bist. Und deshalb, nachdem wir Gott erfahren haben, Gott begegnet sind, erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, die Vision von Gott bekommen haben, wissen, was wir werden, müssen wir zuerst mal zum TÜV. Du betest, lieber Gott, gib mir Weisheit, ich brauche mehr Weisheit, dann kriegst du Weisheit. Aber zwei Tage später, da kommen zwei Frauen mit dem toten und lebendigen Kind zum König Salomo und jetzt muss er urteilen, was machst du? Und dann haben wir das salomonische Urteil hier. Und sagt er, komm, bring ein Schwert und wir halbieren das Kind. Dann sagt die wahre Mutter, die wirklich wahrscheinlich die Mutter war, die sagt, nein, nein, lieber soll die das Kind haben. Dann wusste er von Gott her, das was richtig und was falsch ist. So, also wenn du von Gott eine Berufung, eine Funktion bekommst, dann wirst du dann zuerst mal getestet. Verkraftest du das auch? Kannst du das auch? Also, das gilt für alles, auch für unser Lebewesen, das, als Lebewesen, dass wir noch nicht fertig und vollkommen sind. Ich bin noch nicht so weit. Und die Frage ist, wann bin ich so weit? Gut, dass du fragst. Wahrscheinlich nie, solange wir hier auf dieser Erde sind. Wir sind immer noch in der Entwicklung. Nicht, dass ich ergriffen hätte, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagt der Apostel Paulus. Das Leben hier ist noch nicht alles. Ist alles nur in der Entwicklung, Bruder und Schwester, in der Herstellung. Da muss noch das Auto lackiert werden, da muss noch poliert werden, die ganze Geschichte, da muss noch vernetzt werden. Ach, was glaubst du, wie viel Arbeit der liebe Gott hat, bis er uns dorthin kriegt, dass wir so werden, wie er haben, wie es haben wollte? Hier werden wir aufeinander abgestimmt, passt du zusammen, zwei Böcke, zwei Ziegen, zwei Schafe, zwei Löwen, verstehst du? Passen wir zusammen und dann muss man reiben und da wird vieles abgerieben. Der Sinn der Schöpfung ist erst in der Vollendung zu sehen, wenn alles zusammengefügt wird, du, das passt. Bin unterwegs, irgendwo in Franken und da habe ich einen Teller bekommen, also eine Raststätte und dann habe ich gesagt, ich brauche noch auch das und das und dann bringe ich zurück. Und dann sagt dieses Mädel dort an der Theke, das passt schon. Das passt schon. Verstehst du? Das passt schon. Und Gott arbeitet so, dass es passt. Dass es passt. Das passt schon. So wie bei einer Dampfmaschine. Oder einem Dieselmotor oder einer Mausefalle. Sogar bei einer Mausefalle. Verstehst du? Da muss alles geplant werden, programmiert werden. Da muss jedes Teilchen zu dem anderen passen. Das passt schon. Weißt du? Danke Gott, dass in deinem Leben so vieles, was so unpässlich ist, bei uns ist so vieles unpässlich, dass es schon passend gemacht wird von ihm. Es braucht ein bisschen Zeit. Wie viel mehr bei uns Menschen, dass unser DNS-Molekül und so weiter ist nicht an der falschen Stelle, sondern das passt schon, dass Gott so gemacht hat. In Kolosser Kapitel 1, Vers 15 lese ich, durch ihn ist alles geschaffen, also durch Jesus, was im Himmel und auf Erden ist und das Sichtbare und das Unsichtbare seines Thrones sind es Herrschaften, Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn, zu ihm und für ihn geschaffen. Das passt schon. Das passt schon. Ich weiß nicht, ob du das begriffen hast. Das passt schon. Weißt du, da lebst du gelassen. Das ist schon in Ordnung. Kann es gehen. Es ist erledigt. Das kriegen wir schon hin. Liebe nach dem Plan Gottes. Der Mensch braucht die Natur und die Natur braucht den Menschen. Wir brauchen einander. Und, weißt du, der Mensch sollte den Garten bebauen. Das war sein Auftrag. Diesen Garten Eden, das Paradies. Weißt du, Gott hätte auch alles gleich perfekt schaffen können. Da wäre alles vollkommen. Da 1 Milliarde Engel abbestellen und die hätten schon die Pflanzen hochgezogen und richtig an den richtigen Platz gebracht. Aber nein, der Adam und die Eva, die mussten den Garten bebauen, verarbeiten, verfeinern, veredeln, kreuzen, neue Stoffe entwickeln. Ja, dazu ist der Mensch geschaffen worden, neue Zugänge zu finden. Wie schaffe ich das und wie mache ich das? Überall ist sein Plan hineingearbeitet werden. Und was noch nicht so ist, hat er dir und mir überlassen, dass wir auch sagen können, das passt schon, lieber Gott. Verstehst du? Das passt schon. Und nach diesem Prinzip ist das ganze Leben, Gott hat auch uns nämlich integriert für seine Arbeit. Denn er will nicht alles selber machen. Etwas müssen wir selber machen. Er gibt uns den Auftrag, die Anweisung, was passieren muss nacheinander. Und wir müssen unter Umständen das alles ausführen. Wir müssen wie ein Jäger einfach Gott auf die Spur kommen, so wie ein Hund, und einfach herausfinden, wie geht dieser Weg weiter, wie ein Jäger. Und dann beschäftigen wir uns, die Not macht uns erfinderisch, wir kommen in eine Situation, wir kommen nicht weiter. So arbeitet Gott. Gott schickt Nöte in unserem Leben, dass wir nicht mehr weiterkommen, ich weiß nicht mehr, was soll ich machen. Und dann erkenne ich, was Gottes Wille und Gottes Plan ist, plötzlich seine Absicht. So, Mensch, an diesen Gedanken habe ich noch nicht gehabt. Verstehst du, plötzlich kriegst du eine Erleuchtung. Und alles auf dieser Welt, 1. Korinther 13, ist ein Stückwerk. Alles ist ein Stückwerk. Eins ergänzt das andere. Das Einzige, was vollkommen ist und ganz ist, das ist die Liebe. Aber alles andere ist ein Stückwerk. Gott hat Ämter gegeben, Gott hat Gaben gegeben, Gott hat diese Gefäße gegeben und diese Gefäße müssen jetzt gefüllt werden mit Gnade, mit Kraft, mit Freude, mit Frieden, mit Liebe und was weiß ich alles. Sie müssen ausgefüllt werden. Er hat die Gefäße gemacht. Gott gab den Ruf und wir müssen jetzt folgen. Wirf das Netz aus, mitten im See, aber lieber Gott, da gibt es keine Fische. Doch, wenn Gott es sagt, dass es gibt, dann gibt es. Erst dann geht's weiter, wenn wir die Prophetie, das, was Gott uns angewiesen hat, erfüllt haben, den Traum aufgeschrieben haben, den Traum verwirklicht haben, Stück weit. Weißt du, das Träumen bringt nicht viel. So viele sind Phantasten und Träumer und die bringen nichts zustande. Du sollst auch deinen Traum verwirklichen, deinen Traum ausleben. Gott gibt uns die Ideen, er gibt uns sein Wort, den Auftrag, die Vision. Und der Glaube muss jetzt zur Tat werden. Das, was ich bekommen habe, dass ich das umsetze, dass ich mit einem Gesetz erfülle, mit einer Formel. Ja, wir müssen zuerst mal die Wahrheit verstehen. Zuerst einmal muss der Abfall kommen. Nur die meisten Leute denken, Jesus soll kommen. Halleluja, Heiland komme ganz bald, ganz schnell. Nein, Jesus sagt, der Abfall muss zuerst kommen. Die Verführung muss zuerst kommen. Die falschen Propheten müssen zuerst kommen. All das Negative muss zuerst kommen. Und dann muss es aufgeräumt werden, der ganze Schutt. Und dann wird was Neues passieren. Unkraut und Weizen müssen zuerst mal ausreifen, auch in unserem Leben. Das Gute und das Schlechte. Wir müssen vergleichen können. Ist das gut? Ist das in Ordnung? Ist das perfekt? Vollkommen? Die Gottlosigkeit und die Heiligkeit muss auch zuerst mal zum Tragen kommen. Die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Der Unglaube und der Glaube. Und jetzt weiß ich also, den Weg gehe ich. Zuerst kalt, 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 heiß. Kalt, kalt, kalt. Verstehst? Wir müssen zuerst mal die Realitäten kennen. Und so die meisten Leute, die möchten gleich die Herrlichkeit Gottes haben, aber die wollen das Unkraut nicht. Die wollen die Ungerechtigkeit nicht. Die wollen die Lieblosigkeit nicht. Die wollen, ja, die Gottlosigkeit nicht. Die wollen immer das Perfekte, dass gleich der Heiland kommt. Der Heiland kommt nicht so schnell. Täuscht euch nicht, bildet euch nichts ein. Zuerst muss der Abfall kommen vom Glauben. Zuerst muss die Liebe erkalten. Zuerst muss dies und jenes passieren. Zuerst müssen wir die Laodicea-Gemeinde haben. Und erst dann, nach der Laodicea-Gemeinde, sagt der Herr, siehe, ich komme bald. Lies mal die Bibel so in der Reihenfolge. Josef musste nach Ägypten verkauft werden. Jetzt muss ich den Josef wieder entschuldigen. Ich habe gestern über den Josef losgezogen und ihn als einen bösen Bub dargestellt. Verstehst du, der das Bankenwesen eingeführt hat, Zinsen von den Leuten verlangt hat und so weiter, die Leute zu Leibeigene des Pharaos gemacht haben. Und dann musste der liebe Gott sogar seine eigenen Brüder aus der ägyptischen Gefangenschaft oder Sklaverei befreien mit Macht und was weiß ich, mit 10 Plagen. Aber jetzt möchte ich auch den Josef noch in Schutz nehmen, dass er ein bisschen, weißt du, jedes Ding hat 2 Seiten. Aber das, die meisten verstehen das nicht, die meisten denken nur das Herrliche, das Gute. Josef wurde nach Ägypten verkauft, weil Gott genau wusste, in 20 Jahren, da wird eine große Hungersnot kommen, da wird irgendwo ein Komet einschlagen im Mittelmeer, wahrscheinlich ein Vulkan ausbrechen, und da wird 7 Jahre Dunkelheit herrschen, Plagen über diese Welt gehen. Weißt du, du musst zuerst mal wissen, dass Gott in der vorlaufenden Gnade arbeitet, und du bist manchmal ja nach Ägypten verkauft worden und fragst, mein Gott, was habe ich falsch getan? Ich habe geträumt, ich habe doch die Wahrheit gesagt, ich habe doch deinen Willen getan. Und dann wirst du doch in die Pfanne gehauen, weil Gott seine Kinder durchbringen wollte, sonst wäre Jakob und seine Sippe ausgestorben, mit und verhungert und umgekommen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Warum du manchmal Dinge durchlebst, du sagst, das verstehe ich nicht, die Welt verstehe ich nicht. Hernach wirst du es erfahren, wenn es nachher perfekt ist, nach dem TÜV. Ja, Josef musste verkauft werden, musste durch die Tiefen durchgehen. In allem, was Gott tut, hat er einen ganz festen Plan, etwas Vorherbestimmtes. Deshalb, ich glaube ganz strikt an ein vorherbestimmtes Leben. Ich bin für den Thron bestimmt, aber das ist noch so lange Weg bis dorthin. Ja, ich bin bestimmt, dass ich ein Segen werde oder bin oder glaube zu sein. Aber das bin ich vielleicht gar nicht. Vielleicht bin ich ein Fluch und ein Hindernis, eine Blockade. Ich kann alles sein. Verstehst du? Beides liegt drin in meinem Leben. Viele glauben, dass das Richtige kommt von selbst. Nein, ich muss daran arbeiten und kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Gott hat Noah bestimmt, dass seine Familie gerettet wird. In der Bibel steht, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ja, aber von selbst wird er nicht selig, das Haus. Noah musste 120 Jahre an der Arche rumbasteln. Die Kinder mussten Holz holen. Die mussten sägen, seine 3 Buben. Verstehst du, sie mussten arbeiten und bis die Arche fertig war. 120 Jahre. Noah musste selbst die Arche bauen. Gott hat nur gesagt, was er tun sollte. Du musst für das Material sorgen. Du musst selbst die Pläne Gottes einhalten und alles schön zuspachteln, dass kein Ritz, kein Wasser in die Arche eindringt. Und Gott schickte ihm keine Arche vom Himmel runter. Dasselbe machen können. Kein Problem. Er hatte Jonah auch einen Fisch verschafft, dass er überlebt und sich ans Land kommt. Aber Gott hat es nicht gemacht. Hätte Noah nur auf Gott gewartet und gebetet und so weiter und gesagt, dein Wille geschehe, so wie manche Christen machen, da wäre er in der Sintflut ersoffen, in aller Liebe. Er hätte die Flut nicht überlebt. Deshalb, wir müssen Gott hören und Gott verstehen, seine Pläne verstehen. Ich will euch helfen, einfach den Plan Gottes kennenzulernen und schöpferisch zu werden. Gott hat dich geschaffen, dass du schöpferisch bist, dass du Gottes Werk fortsetzt, dass du die Erde die Untertan machst und dass du die Situation, in der du gerade steckst, beherrschst. Dass du die Situation beherrschst. Was wäre David ohne den Goliath geworden? Denk doch drüber nach. Lebe im Plan Gottes. Was wäre der David ohne Goliath geworden? Ein unbedeutender Hirtenjunge irgendwo in Bethlehem da unten, der mit seiner Harfe ein bisschen klimpert. Gott hat diese Herausforderung dem David geschickt. Kommt er zuerst mal zu dieser Armee, zuerst mal gar nicht gewählt, gar nicht gesalbt und gar nichts. Er steht abgelehnt, sogar von seinem Vater, das 8. Kind in der Fernen liefen irgendwo. Und was passiert? Da kommt er hin ins Lager, muss seinen Brüdern Essen hinbringen. Und dann fragt er, was will dieser Mann, was macht er, dieser Goliath, dieser Riese hier? Je größer der Feind in deinem Leben ist, hör mir gut zu, je höher ist nachher deine Position, in der Gott dich befördern möchte. Je größer der Feind ist, wenn Riese, ja, und dann will Gott dir Riesenpositionen zuschreiben und zufliegen lassen. Deine Feinde haben die Funktion, dich nach oben zu bringen, in aller Liebe, wie ein Heißluftballon. Je heißer das Feuer ist, desto schneller und höher steigst du auf. Deine Herausforderungen bringen dich nach oben. Das ist Gottes Plan für dein persönliches Leben. Reg dich nicht so auf. Sei nicht so kleinlich. Du hast einen schöpferischen Auftrag und in der ganzen Schöpfung deines Lebens ist ein Sinn. Deine Reaktion darauf ist ausschlaggebend. Wie reagierst du darauf? Weißt, lass es geschehen. Lass es geschehen, wie es geschieht. Mach dich kleiner oder größer. Deine Reaktion bestimmt, was aus dir nachher wird. Aus dem Plan Gottes. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war diese kleine Maria. Das kleine Mädel da. Ich weiß von keinem Mann. Ich weiß von gar nichts. Vielleicht weißt du auch von gar nichts. Verstehst du? Deine Reaktion ist ausschlaggebend. Mir geschehe, wie du gesagt hast, wie es in deinem Wort steht. Wir sind es, die eine Situation größer oder kleiner machen können. Das bist du, das bin ich. Wie ich selber bestimme es, ob ich ruhig bleibe und sage, komm, Teufel, reg dich nicht so auf. Kriegst bei mir sowieso nicht klein. Ich werde meinem Gott nicht absagen. Und ich werde nicht das alles hinschmeißen und weglaufen. Und jede überwundene Situation ist eine Sprosse nach oben. Lebe im Plan Gottes, kämpfe den guten Kampf, das deinem, meinem, unserem Leben verordnet ist. Und jeder hat eine ganz andere Position. Schluck nicht alles. Ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, die dich vielleicht schockieren werden. Das habe ich gelernt. Das musst du nur jetzt selber probieren. Vielleicht ist es auch für mich was, dass du sagst, das kann ich vielleicht auch anwenden. Schluck nicht alles. Ja, mach aus deinem Leben das Optimalste, das Beste aus jeder Situation. Mach das Optimalste. Finde dich mit deinem Schicksal nicht ab. Ja, Gott will das so. Verstehst du? Nimm das nicht einfach hin. Verstehst du? Sich Regen bringt Segen, heißt es in einem Sprichwort. Unternimm etwas, tu was. Mardochai hat zu Esther gesagt, Mädel, jetzt bist du in einer Position, mach das, was du kannst. Geh zum König und sag, guck mal, was dieser Haman anstellen möchte, der möchte uns alle abschlachten. Holocaust war damals schon vorherbestimmt, geplant. Du entscheidest, wenn du nicht gehst, wenn du schweigst, pass auf, was da passiert, dann wird Gott jemand anders finden. Aber dann wehe für dich. Und das hat Gott mich gelehrt in der Bibel. Du sollst deine Position erkennen. In der Bibel, in 1. Mose 10, da ist ein ganz merkwürdiger Satz drin. Und Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Die meisten denken, der hat gegen Gott gekämpft. Nein, der hat das Ding nicht hingenommen. Der hat es nicht akzeptiert. Und er ist weitermarschiert und seine Arbeit getan. Er war ein großer Jäger vor dem Herrn und sagt, Herr, ich möchte das Optimalste, das Beste. Lies mal 1. Mose 10, diese Geschichte von Nimrod, ein großer Jäger vor dem Herrn und was er alles gemacht hat. In Kolosser Kapitel 2, Vers 15 lesen wir, und Jesus hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie zur Schau getragen, öffentlich und einen Triumph daraus gemacht, mit sich selbst. Er hat einen Triumph mit sich selbst gemacht. Jesus war auch ein großer Jäger vor dem Herrn, wie dieser Nimrod. Sein Bild ist, ja, man kann alle Bilder auf Jesus aus der Bibel nehmen. Er hat die Fürstentümer ausgezogen und die ganzen gewaltigen, mächtigen zur Schau gestellt. Ich sage, alles Dackel, was wollt ihr? Ich könnte mich nicht kreuzigen. Ich könnte mir das Leben nicht nehmen. Und in meinem Leben passiert nur das, was der Vater im Himmel mir zulässt, für mich zulässt. Er hat einen Triumph daraus gemacht. Es ist vollbracht. Jesus starb nicht wie ein armseliger Hund. Vater, ich kann nicht mehr. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Nein, er starb mit dem Satz, es ist vollbracht. Ich habe getan, was ich tun konnte und was ich sollte. Starkes Wort. Durch sich selbst hat er einen Triumph gemacht. Und du machst durch dein Leben einen Triumph. Du bist ein Nimrod in aller Liebe. Ein Jäger vor dem Herrn. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist dieser Jäger, was in der Bibel uns dargestellt wird, wie der Apostel Paulus, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, ich weiß, ich habe eine Berufung von Gott, aber ich bin in die falsche Richtung gelaufen die ganze Zeit. Er hat beim Gamaliel studiert, war ein Pharisäer, von den Pharisäern, ein super Frommer, bis Jesus ihm begegnet. Und dann sagte ich, jage nach dem vorgestreckten Ziel, ich will Christus gewinnen. Du glaubst, dass Jesus Gott war? Er war Gott, Mensch, ja, das war er. Und zu wem betest du, betet Jesus im Garten Gethsemane? Denk doch drüber nach, zu wem betet Jesus im Garten Gethsemane? Also betet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zu sich selber betet er. Er ist ja Gott. Gott, Mensch, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Noch einmal, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genau das ist, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht, so Gott will und wir leben. Ja? Wenn er Gott war, und das war er auch, dann sagt er zu sich selbst, Vater, dein Wille geschehe. Das, was du in mein Leben hineingeschrieben hast, in diesem Monogramm, in diesem DNA, in diese Gene, das soll geschehen. Niemand war ein Jäger vor dem Herrn. Und Jesus hat auch einen Triumph aus diesen Fürsten und Gewalten gemacht. Ja, er ist darüber hinweggegangen. Und wir sollen auf Schlangen und Skorpione treten, das lehrt uns die Bibel. Und hier wird gezeigt, was wir zu tun haben auf unsere Situation. Wir sollen aus unserer Situation das Beste machen. Du kannst auch nicht mehr machen, als so wie was der Herr Jesus am Kreuz sterben. Nicht nur hier im Garten Gethsemane. Verstehst du, das wäre so viel zu schön, im Garten zu sterben, im Paradies zu sterben, wo die Ölbäume sind. Nein, er wollte am Kreuz, auf dem Kreuz sterben. Dass die Römer blamiert sind, dass die Juden blamiert sind, dass alle blamiert sind, die Jünger blamiert sind. Einen Triumph hat er daraus gemacht. Ja, das war's. Aus deinen Feinden, deinen Widerwärtigkeiten sollst du einen Triumph machen. Wie? Ja, indem du die Probleme annimmst, nicht vor den Problemen wegläufst und nicht resignierst und Vogelstrauß-Politik betreibst. Mach aus deiner Not einen Triumph. Mach aus deinen Krankheiten einen Triumph. Wie macht man das? Indem du Gymnastik machst und übst und übst und übst und übst, bis du Purzelbäume schlägst. Ja, einen Triumph machen. Und wenn ich so mal diese Paralympics anschaue, ich schaue gerne nicht die Gesunden, die stark sind und dann 4-5 Meter hochspringen. Nein, diese Paralympics mit einem Bein oder mit gar keinen Beinen mehr. Verstehst du, was die alles schaffen? Das imponiert mich. Mich imponieren Menschen, die aus ihrer Krankheit einen Triumph machen, die sich nicht aufgeben. Und du solltest dich nicht in deinen Problemen aufgeben, auch wenn der Teufel dir die Hände und Füße abhackt. Jesus hat uns das vorgemacht und wir sollten seinem Beispiel folgen, einen Triumph daraus gemacht. Jesus war auch ein so Paralympiker. Ja, am Kreuz ist er gestorben, festgenagelt. Und dann hat er noch dem Schächer den Himmel aufgemacht, die Familiengeschichte geregelt, das ist deine Mutter, Maria, reg dich nicht so auf. Verstehst du? Der, obwohl er ans Kreuz genagelt war, behindert war, Jesus war ein Behinderter, konnte gar nichts machen, aber der hat Menschen die Schuld vergeben, war großzügig. Und das ist, was Gott will, dass du dein Leben auslebst. Gott will, dass du deine Möglichkeiten erkennst und sie tust, was dir aufgetragen ist und das Möglichste tust. Und solange du deine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hast, erwarte nicht, dass der liebe Gott dir hilft. Das ist auch eine klare Ansage. Erwarte nicht, dass der liebe Gott dir hilft, solange du nicht deine Möglichkeiten, deine volle Möglichkeiten ausgeschöpft hast. In meiner Bibel heißt es, Gott ist nur ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Das ist Gottes Wort. Die keinen Helfer mehr haben. Und ein Helfer bist du immer noch da. Oder vielleicht kannst du das und dies machen. Der Sinn der Schöpfung, deine Entwicklung, des Planes Gottes für dein Leben ist, was du tust, das solltest du tun. Und was du da nicht mehr tun kannst, wenn du alles ausgeschöpft hast, alle deine Finanzen ausgeschöpft sind, das Optimalste getan hast, alle Register gezogen hast, alles hergegeben hast, bist kaputt am Ende, hast alles investiert in die Sache, hast alles in die Waagschale hineingeworfen und bist über dich selbst hinausgegangen und jetzt sagst, Herr, ich habe alles getan, jetzt bist du dran. Aber vorher hör auf, Faulenzer zu sein, dass du das, ja, immer, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Hör doch auf mit diesem Herr, hilf mir. Steht nicht so in der Bibel. Du musst es studieren, wo das immer steht. Herr, hilf mir. Gott gibt uns Klugheit. Klug muss ich selber sein. Ich muss meinen Grips einschalten, meinen Computer einschalten. Ich muss meine Klugheit gebrauchen. Ich muss mir überlegen, wo baue ich mein Haus, hier unten im Tal oder dort oben auf dem Berg. Ob ich Öl mitnehme oder kein Öl mitnehme, das könnte ein bisschen länger dauern, die ganze Geschichte. Ja, Ich muss überlegen. Klugheit ist Überlegenheit, Nachdenken ist etwas, was mit Denken zu tun hat, etwas, was mit Wissen und Reife zu tun hat, dass du nicht gleich sofort rennst. Der Kluge gebraucht sein Geld richtig, gebraucht seine Gesundheit richtig, der haushaltet mit seinen Kräften. Du, ich kann nicht alles, ich muss ein bisschen kürzer treten oder was weiß ich, was ich alles machen muss. Bring dich rechtzeitig in Sicherheit. Jesus erzählt die Geschichte, wenn jemand zum Krieg geht und du merkst, mit meinen Mannequins komme ich dann gar nicht an, dann nehme ich noch ein paar Soldaten oder ich schließe mit einem Frieden, bevor ich ein Risiko eingehe. Du musst selber wissen und abwägen. Gott hat dir Verstand gegeben. Und das ist nicht nur Schmalz im Kopf, sondern das ist wirklich, das ist Gebrauchs, Klugheit ist Erkenntnis. Und in der Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde, weil die alles dem Herrn anvertrauen und überlassen. Nein, du sollst den Herrn erkennen, was seine Aufgabe ist, was sein Auftrag ist und was dein und mein Auftrag ist. Klugheit ist eine Geistesgabe, die gebraucht werden muss, Brüder und Schwestern. Und deshalb, wir sollten es gebrauchen. Der Kluge versteht, der denkt drüber nach. Und deshalb, Jesus redet so viel über Klugheit. Entwickle deinen Verstand. Der kluge Baumeister, der kluge macht aus allem was. Verstehst du, der kluge? Der guckt das an, das ist Stein. Ja, was kann ich aus Steine machen? Haus bauen oder sonst was weiß ich. Eine Steinschleuder. Du bist entweder ein Jäger oder ein Gejagter. Nimrod war ein Jäger vor dem Herrn. Halleluja. Jesus hat aus ihnen ein Spektakel gemacht, ein Skandal gemacht. Der hat sich gar nicht geniert. Auch der Apostel Paulus war so ein Spitzbub, wie der Nimrod und wie der Herr Jesus. Wenn er in eine Stadt kam, hat er immer hingeguckt, wo kann ich eine Aufregung besorgen, wo können Leute so mal explodieren, dass sie sogar Sand in die Hände nehmen und in die Luft werfen und schreien, groß ist die Diane der Epheser. Er hat immer den wunden Punkt berührt. Und Gott berührt auch in unserem Leben den wunden Punkt, dass wir daran heilen und gut werden. Noch ein paar Gedanken, was ich dir weitergeben möchte. Entweder machst du den Problemen Probleme oder die Probleme machen dir Probleme. Nochmals. Entweder machst du den Problemen Probleme oder die Probleme machen dir Probleme. Und das, was du liebst, das ziehst du an. Ich habe es festgestellt, ich weiß nicht, ob es bei allen funktioniert, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Wenn du einen Hund nicht magst, dann beißt er dich, dann greift er dich an, dann fliehst du, dann ziehst du zurück. Aber wenn du einen Hund magst und sagst, komm mal her, wir spielen miteinander, verstehst du, du ziehst an, ja, und du fürchtest dich nicht vor dem Hund. Und diese beißen dich nicht. Furcht zieht immer die Angriffe an. Gott hat dich geschaffen als Geisteswesen, du ziehst die Probleme an oder du stoßt sie ab. Wo man sich fürchtet, und das bekommt man, wovor man sich fürchtet. Wir kennen ja die alte Geschichte von Hiob. Wie gehen wir an eine Sache heran? Mit Furcht oder mit Glauben? Ja, Josua und Kaleb haben gesagt, diese bösen Kerle da, diese Riesen im Land Kanaan, die werden wie wir Brot verspeisen. Wie Brot. Gott bringt es dazu, dass uns die Dinge nützen, die uns vielleicht jetzt im Augenblick Nachteile sind, aber diese Nachteile werden in unserem Leben zum Vorteilen. Lebe nach dem Plan Gottes ist mein Thema. Bei Moses und Paulus, ja, begann zuerst ihr Leben mit Versagen. Die haben versagt, obwohl Moses in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen war. Verstehst du, wird er zum Mörder. Paulus fällt vom Ross da, nachdem er Christen da in Damaskus verfolgen will. Der gottgewollte Verwirklichung unserer Berufung geht immer ein Versagen, ein totales Versagen meistens voraus. Okay, ich habe es versagt. Gott will seine Leute durch ihr Versagen formen, zu modellieren, zu einem wunderbaren Gefäß, zu seiner Ehre, dass du ein ganz neuer Mensch, neuer Art wirst. Und Gott wirkt in der Tiefe in unserer Seele. Taste seine Seele nicht an. Da arbeitet Gott. Die Seele gehört Gott, die Seele kriegt der Teufel nicht. Gott wirkt. Und manchmal geht es ganz tief durch Demütigung, durch Versagen, dass einem alles unter die Haut geht, dass wir hilflos sind, beschämt werden, ausgelacht werden. Ja, dann reden wir plötzlich, nachdem wir das alles durchgemacht haben, eine ganz neue Sprache, sehen die Dinge ganz anders aus. Und so sind aus diesem Holz sind auch alle Aposteln geschnitzt worden. Zuerst mussten sie sich verstecken aus Angst vor den Juden, bis sie den Heiligen Geist bekommen, und dann plötzlich treten sie alle auf, als wenn es nichts gewesen wäre. Die Apostel sind auch alle gescheitert. Und bevor Gott dich und mich gebraucht, scheitern wir alle miteinander. Zuerst einmal. Komisch, aber das ist der Plan Gottes für unser Leben. Das ist der Weg auf dieser Welt. Wir müssen alle sterben, gekreuzigt werden. Der Gerechte steht in der Bibel einmal, der fällt 7-mal am Tag, aber er steht wieder auf. Und durch das Fallen und das Aufstehen werden wir stabil in unseren Füßen, kriegen wir Muskeln, ja, dass wir stehen können. Und alle Dinge, Römer 8, Vers 28, wirkt zusammen zum Guten für Leute, die berufen sind, die diese Berufung anerkennen, die wissen, die verstehen, ich bin dazu geschaffen und alles dient mir zum Allerbesten. Was unserem Leben zustößt, dafür haben wir keine Kontrolle. Zuerst mal eins, habe ich keine Kontrolle. Den Gerechten und den Ungerechten trifft das Gleiche. Wenn Corona ist, werden sie alle eingesperrt, dürfen nicht raus und so weiter. Wissen, ja, da ist für alle Lockdown und Shutdown und wie dieses Down alles heißt. Ja, aber was machen wir daraus aus dieser Situation? Und die Reaktion ist, was dann die Wirkung ausmacht. Wie reagiere ich darauf aus diesen Dingen? Und das ist Voraussetzung für die weitere Entwicklung. Ob wir weitermachen oder aufgeben und weglaufen und sagen, das hat keinen Wert, jetzt quittiere ich alles. Wir treffen hier die Entscheidung. Wir können Staub abschütteln und weitergehen, oder wir können uns aufhalten und dann, wir machen nochmals die ganze Geschichte durch und nochmals durch und nochmals durch. Und manche machen in ihrem Leben manche Geschichten schon zum x-ten Mal. Immer wieder das gleiche Schicksal, der gleiche Gang, der gleiche Weg. Der Kehricht von gestern, hat mir jemand gesagt, ist der Dünger von morgen. Der Kehricht von gestern. Gott will, dass wir über uns selbst hinauswachsen, und die Schöpfung ist auf Vermehrung angelegt. Nur ganz schnell ein paar Gedanken, ich weiß, ich bin schon über die Zeit, aber Gottes Plan ist, dass wir uns multiplizieren. Gib einfach weiter, lass los, halt dich nicht fest. Mit deinen Gebeten und Spenden hilfst du uns, dass wir die Wahrheit weiter hier verbreiten können, dass die Erkenntnis Gottes gemehrt wird, Vermehrung durch Teilen, das ist, was mir auf dem Herzen liegt, dass wir sollen uns vermehren, nicht nur sagen, wunderbar bist du, Herr Jesus, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Nein, wir sollen das, was wir erlebt haben, die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes weitergeben, diese 5 Brötchen und diese paar Fischlein, einfach in die Hände Jesu legen, das wird gebrochen, geteilt, und da werden Tausende und Abertausende satt. Die Zelle verdoppelt sich, das ist die Natur. Die Kerze, die erleuchtet Tausende. Verstehst du? Irgendwo ein Licht, das kleinste Licht ist viel, viel besser als die dunkelste, größte Dunkelheit. Deshalb schimpf nicht über die Dunkelheit, den Antichristen, den falschen Propheten. Wer seine Erfahrungen nur sammelt, Geschwister, ist verkehrt. Nur, oh Gott, danke dir, du hast mir wieder Licht geschenkt. Jetzt habe ich wieder so viel bei Matthäus gehört, was der Nimrod ist und was Moses ist und was Paulus ist und so weiter. Nein, gib weiter, was du jetzt gehört hast. Erzähl jemand anders weiter. Wenn du nicht weitergibst, verkümmert das bei dir und du wirst komisch. Glaub mir das, du wirst sehr komisch dann. So unumgänglich. Ja, nur noch begottisch, nur noch vom Heiland redest du die ganze Zeit. Ja, gib weiter, was du erkannt hast. Sie plauderten an allen Orten, was sie geglaubt haben. Markus 16, wenn du das liest. Durch Dienen verdoppelst du deine Kräfte, vermehrst du deine Gaben, vergrößerst du deine Gelegenheit und so weiter. Das ist Gottes Plan für unser Leben, dass wir uns multiplizieren und mehret euch. Das ist Gottes Gebot. Gott will, dass du dich vermehrst, dass du deine Grenzen erweiterst. Jetzt bist du nur noch hier, vielleicht in deinem Kiez eingeschlossen, aber Gott will, dass du kräftiger wirst, dass du stärker wirst, dass dein Einkommen sich erhöht. Gib. Einfach lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit bekommen. Doch Psalm 66, Gott will dein Bestes, Vers 10. Gott, du hast uns auf Probe gestellt, wie man Silber schmilzt. Du hast uns gereinigt. Du hast uns in die Falle laufen lassen. Puh, lieber Gott, schrecklich, was du alles mit uns gemacht hast. Du hast uns schwere Lasten aufgebürdet. Unseren Feinden hast du erlaubt, im Angesicht unserer Feinde deckst du den Tisch, unseren Feinden hast du erlaubt, uns in den Staub zu treten. Durchs Feuer und Wasser mussten wir gehen. Doch du hast uns herausgeholt, so dass wir wieder frei atmen können. Steht in der Bibel. Halleluja. Lieber Gott, ich danke dir. Dein Wille ist, dass wir reich gesegnet werden, dass Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe fließen. Du gibst uns, damit wir weitergeben können, damit, ja, wir im Segen feststehen können, dass der Segen keinen Stillstand bei uns bekommt. Vater, du hörst durch unsere Weitergabe weiter zu wirken, du arbeitest weiter. Allmächtiger Gott, du konntest bei diesem Buben damals durch 5 Brote so viele tausende Menschen speisen. Halleluja. Und du möchtest auch uns benutzen, dass Menschen gespeist, gesegnet, gestärkt werden. Und du segnest uns erst, wenn andere durch uns gesegnet werden. Dies ist mir so groß geworden, Herr, durch dein Wort. Du segnest uns erst, wenn andere Menschen durch uns gesegnet werden, wenn andere durch uns ermutigt werden, wenn andere durch uns geheilt werden. Da wird dein Wille vollendet, Vater im Himmel. Vater, ich danke dir, dass wir heute unser Leben mit den Augen des Geistes sehen dürfen, mit den Augen der Ewigkeit betrachten dürfen. Alles dient zum Besten. Vater, wie oft will der Teufel uns einreden, was ist das für so viele wie damals bei diesem Buben? Herr, und da haben wir keine Chance, denke, wir sind alles zu schwach, zu klein, zu arm oder sonst noch was. Heiliger Geist, hilf mir, dass wir ein positives, progressives Leben führen durch die Kraft des Heiligen Geistes und benutze diese Botschaft auch heute Morgen, dass viele Menschen hören, dass sie den Plan in ihrem Leben erkennen und entdecken. Gott, ich weiß, dass du mich liebst und dass du mir die Kraft gibst, mein Leben zu meistern. Und du gibst die Kraft meinen Brüdern und Schwestern, dass sie ihr Leben jetzt gerade da, wo sie sind, wo sie die Predigt hören, meistern können und in deinem Plan leben, weiterleben. Halleluja. Wir sind nicht zum Sterben geboren, sondern wir sind zum Leben geboren. In Jesu Namen. Amen.